ich habe erstmal ein paar Schlagworte rausgenommen, die man permanent in der Debatte hört, auch im Fernsehen. Das eine ist, es wird immer geklagt über die sogenannten Lohnnebenkosten. Ein Teil dieser Lohnnebenkosten sind ja die Sozialversicherungsbeiträge und also auch die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung. Und viele Reformen der letzten Jahre haben sich zum Hauptziel gemacht, diese Lohnnebenkosten zu senken. Ich komme darauf nochmal, ob das tatsächlich notwendig ist und wem es nützt. Ein anderes Argument ist dann immer der Standortwettbewerb, das deutsche Kapital, die deutschen Unternehmen müssen zu viel bezahlen und deshalb sind sie nicht wettbewerbsfähig und so weiter, das kennen Sie alles. Die Kostenexplosion im Gesundheitswesen, die beißt sich eigentlich ein bisschen damit, dass die Ärzte jetzt plötzlich sagen, es sei kein Geld da, es muss rationiert werden. Auch das würde ich gerne noch auseinandernehmen. Dann gibt es was, was mir immer so ein bisschen am Herzen liegt, das ist diese Geschichte mit dem demografischen Wandel, weil das Argument gerne benutzt wird. Die Demografie ändert sich, es gibt immer mehr alte Menschen in diesem Land und immer weniger junge. Und weil das so ist, oder noch schlimmer, weil das in Zukunft immer dieses Verhältnis immer weiter auseinandergeht, deshalb müssen die Sozialsysteme verändert werden, das Rentensystem, die Krankenversicherung, das ist alles nicht mehr bezahlbar. Und das ist sozusagen wie ein natürlicher Prozess, der ist überhaupt nicht aufhaltbar. Da würde ich gerne am Anfang jetzt was dazu sagen, weil mich das immer ganz besonders aufregt, weil ich keine Debatte kenne, in der so viel gelogen wird wie genau diese. Ähnlich machen sie das oft mit dem medizinisch-technischen Fortschritt. Da wird einfach gesagt, weil der medizinisch-technische Fortschritt da ist, wird alles teurer. Und deshalb müssen wir gucken, dass entweder mehr Geld ins System kommt oder die Leute mehr selbst bezahlen, was auch immer. Auch da wird nicht hinterfragt, dass man mal guckt, was ist denn das für ein medizinischer Fortschritt? Nutzt der den Patienten oder nutzt der den Herstellern der Geräte? Warum gibt es keine Planung, dass man Geräte, also die teuer sind zum Beispiel, dass man plant, wie viele es davon geben darf in Wuppertal oder in Frankfurt? Warum hat die Uniklinik in Frankfurt 7 oder 8 MRTs und auf dem Land gibt es vielleicht im Umkreis von 30 Kilometern keines? Wenn das sinnvoll planen würde, wäre vielleicht das gar kein großes Kostenproblem. Und das nächste Schlagwort ist natürlich die Privatisierung, die je nachdem von wem das als Argument in die Debatte gebracht wird, entweder das Problem lösen soll oder von der anderen Seite betrachtet die Verhältnisse noch schlimmer macht. Wenn man jetzt anfängt mit dem Argument mit dem demografischen Wandel, das wollte ich kurz ein paar Gegenargumente bringen. Das eine ist, dieser demografische Wandel hat ja selber eine Geschichte. Und wenn man das Verhältnis von 65-Jährigen zu 15- bis 55-Jährigen anguckt, also das Verhältnis von den Menschen, die in der Regel nicht mehr arbeiten, zu denen, die erwerbsfähig und erwerbstätig sind, dann hat sich das von 1871 bis zum Jahr 2000 sowieso schon ziemlich geändert. Im Jahr 1871 gab es 12 Erwerbstätige auf einen Rentner. Im Jahr 1950 gab es ungefähr 8 Erwerbstätige auf einen Rentner. Und heute ist man ungefähr bei der Hälfte. Das heißt, zwischen den Jahren 1950 und dem Jahr 2000 hat man schon mal eigentlich einen dramatischen demografischen Wandel hinter sich gebracht. Bei gleichzeitigem Ausbau der Sozialsysteme, wenn Sie an die 60er, die 70er Jahre denken, dann ist da ja was ausgebaut worden und überhaupt nicht abgebaut. Genauso ein demografischer Wandel wird jetzt vorausgesagt für die Jahre bis 2050. Und da könnte man erstmal sich zurücklehnen und sagen, na und, ja, das haben wir schon mal hinter uns gebracht und gleichzeitig den deutschen Sozialstaat ausgebaut. Warum soll das der deutschen Gesellschaft nicht auch nochmal möglich sein? Ist erstmal aus einer historischen Perspektive gar nicht einsichtig. Das nächste Argument, was man dagegen halten könnte, ist das mit den statistischen Vorausberechnungen. Die Statistiker sind sich natürlich dieses Problems bewusst und die sagen, wenn alle Bedingungen so eintreten, wie wir sie jetzt annehmen müssen, weil wir nichts anderes annehmen können, dann wird sich das wahrscheinlich so entwickeln. Sie wissen aber auch genau, dass da ein großes Fehlerpotenzial drinsteckt. Wenn man irgendwas voraussagen will, was in 42 Jahren passiert. Ich empfehle bei der Gelegenheit, sich einfach mal Studien anzugucken, die vor 30 Jahren gemacht wurden und die versucht haben, vorauszusagen, wie die Bevölkerung sich heute entwickelt. Und sich klar zu werden, wie groß der Fehler ist, wie effizient zu sein. Und wenn man sich dann die statistischen Vorausberechnungen anschaut, den gleichen Statistischen Bundesamt aus den 70er Jahren, was die fürs Jahr 2000 vorausgesagt haben, dann haben sie sich für Westdeutschland, ja, wir nehmen die DDR raus, wenn wir sie zu lange voraussehen, um 5 bis 6 Millionen Menschen berechnet. Schon damals haben sie gesagt, die Bevölkerung wird dramatisch abnehmen und es wird nur noch, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber sie haben sich schon satte 5 bis 6 Millionen Menschen berechnet. Hätte man darauf aufbauend gleich das Sozialsystem abgebaut und umgebaut und liberalisiert und privatisiert, müsste man eigentlich heute eingestehen, dass das ein bisschen voreilig war. Das heißt, sie würden wahrscheinlich niemanden, sie würden eh keine Aktien an der Börse kaufen wahrscheinlich, aber kein Mensch würde irgendwie von jemandem sich was versprechen lassen, dass in 50 Jahren, 40 Jahren die Börsenkurse von irgendetwas so und so sind und daraufhin irgendwie anfangen, ein Haus zu bauen. Aber bei einer Sozialversicherung sollen wir glauben, dass wir heute die Probleme von den 40 Jahren lösen. Das nächste Argument ist eins, was die internationale Erfahrung zeigt. Es gibt überhaupt keinen Zusammenhang, empirisch, wenn man sich anschaut, zwischen der Altersstruktur einer Gesellschaft und ihren Gesamtausgaben für Gesundheit. Die Altersstruktur zum Beispiel der US-amerikanischen Gesellschaft ist deutlich günstiger als zum Beispiel die schwedische. Die Leute, also da gibt es viel mehr alte Menschen im Vergleich zu den USA und dennoch sind die Gesundheitsausgaben in den USA viel, viel höher als in Schweden. Also es gibt, wenn man sich statistisch anschaut, zwischen der Alterszusammensetzung einer Gesellschaft und den Gesundheitsausgaben insgesamt keinen nachgewiesenen Zusammenhang. Jetzt werden Sie alle kommen und sagen, naja, wenn man nicht zum Arzt geht, dann sitzen doch ganz viele Menschen. Das stimmt wohl, aber es scheint nicht so zu sein, dass für die alten Menschen das meiste Geld ausgegeben wird, sondern die teuersten Patienten sind eher die Menschen zwischen 45 und vielleicht 65, 70. Das hängt an allem Möglichen, das ist aber unabhängig vom Gesundheitssystem, das scheint in den USA genauso zu sein wie hier in Bundesrepublik oder auch in Großbritannien. Also das heißt, der Zusammenhang zwischen Alter und Gesundheitsausgaben ist nicht so, dass wie es uns dauernd vorgelaufen. Das muss man sich immer was nochmal genauer anschauen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Einnahmen, die die gesetzliche Krankenversicherung über die Beiträge der Rentner hat und den Ausgaben, die man für Rentner hat. Weil die Beiträge der Rentner niedriger sind. Das ist aber ein Teil des Solidarausgleichs innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung, an dem man ja auch mit guten Gründen festhalten kann. Ein letztes Argument dagegen muss meines Erachtens das sein, dass die These, dass alte Menschen kranker werden, immer auch eine soziale Komponente hat, um nicht zu sagen, eine Klassenfrage. Diejenigen Menschen, die als Hilfsarbeiter irgendwo gearbeitet haben, oder lange Phasen ihres Lebens arbeitslos waren oder unter ganz schlechten Bedingungen gearbeitet haben, entsprechend in schlechten Wohngebungen gewohnt haben, die werden natürlich im Alter kranker sein als die Angehörigen der Oberschicht. Die Angehörigen der Oberschicht sind in der Regel, werden die gesünder älter. Wenn man in diesem demografischen Problem was drehen wollte, dann könnte man sagen, muss man gucken, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen besser werden. Und dann können sie auch gesünder älter werden. Und das werden die Menschen insgesamt so oder so. Sie werden gesünder älter und in der Regel kostet eher das letzte Lebensjahr eines Menschen viel Geld. Das ist aber unabhängig davon, ob das zwischen 64 und 65 Jahren ist oder zwischen 84 und 85. Vielleicht noch eine zynische Anmerkung. Ich befürchte, wenn die Sozialpolitik und auch die Arbeitsmarktpolitik so weitergeht in diesem Land, dann werden die Menschen auch nicht mehr älter. Weil die Armut, die geschaffen wird, diese 25% der Menschen, die an der Armutsgrenze leben, bin überzeugt davon, die werden nicht statistisch gesehen nochmal 10 Jahre älter als wir heutzutage. Immer wenn jemand kommt und sagt, der demografische Wandel ein Naturgesetz, da kann man auch nichts machen. Deshalb muss jetzt alles liberalisiert werden, mehr Wettbewerb und privatisiert. Immer erstmal nachfragen und sagen, wie meinst du das? Was ist denn überhaupt das Argument? Und oft löst sich das dann im Buch drauf, weil die gar kein Argument haben. Die tun so, als ob es ein Naturgesetz ist. Das nächste Argument, das war in der Regel, wenn Ihnen gepredigt wird, dass es eine Kostenexplosion im Gesundheitswesen gibt, dann wird Ihnen so ein Diagramm gezeigt. Das ist jetzt ganz wurscht, ob das Milliarden D-Mark sind oder Euro oder sowas. Es geht immer darum, es so darzustellen, dass die Kurve steil nach oben geht. Und schon hat man so ein Bild im Kopf, Kostenexplosion, da geht's, wird immer steiler und so weiter. Man kann das gleiche Verhältnis auch so darstellen, dass man zwei Kurven bezeichnet, nämlich den Anstieg der Gesundheitsausgaben, das ist in dem Fall die dunklere Kurve. Die andere Kurve, die rote Kurve, ist das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland zwischen 1976 und 2001. Und da sehen Sie, dass die Aussage, die Gesundheitsausgaben steigen, überhaupt keinen Aussagewert hat, wenn man es nicht irgendein Verhältnis zu etwas anderem setzt. Zum Beispiel, so wird es allgemein wissenschaftlich gemacht, zu dem Reichtum, der in diesem Land produziert wird. Und dann sieht es ganz anders aus. Dann sieht es nämlich so aus, dass es parallel steigt. Man könnte sagen, es gibt überhaupt keine Kostenexplosion, sondern wenn man das zusammenrechnet, das ist jetzt mit mir zwei Kurven, die das zusammenrechnen und uns die zeigen. Die Gesundheitsausgaben der GKV, also der gesetzlichen Krankenversicherung, das ist die rote Kurve und die schwarze sind die Gesundheitsausgaben insgesamt. Wenn man die ins Verhältnis setzt zum Bruttoinlandsprodukt, dann sieht man fast gar keine Steigerung. Die Kurven gehen jetzt nur bis 2000, spielt überhaupt keine Rolle, es geht genauso weiter. Es sind immer zwischen 6,5, 6,7% des Bruttoinlandsprodukts, was die gesetzliche Krankenkasse für Gesundheit rausgibt, also insgesamt rausgibt. Und es sind immer ungefähr 10% des Bruttoinlandsprodukts, was die Gesamtausgaben für Gesundheit ausmacht. Also da kommen auch die privaten Zusatzzahlungen dazu, da werden die staatlichen Leistungen von den Ländern und von den Krankenhäusern und so weiter, also alles, was für Gesundheitsausgaben bezahlt wird, macht nicht mehr als 10% ungefähr des Bruttoinlandsprodukts aus. Das ist nicht gerade wenig in einem Land Deutschland, das sind über 240 Milliarden Euro. Aber von der dramatischen Steigerung kann man da nicht reden. Die Kosten, die Ausgaben steigen in dem Maß, wie das Bruttoinlandsprodukt steigt. Dennoch könnte man jetzt einwenden, berechtigterweise, steigen zum einen unsere Ausgaben als Versicherte oder als Patienten für Gesundheit und zum anderen die Beitragssätze. Auch nicht so dramatisch, wie manchmal getan wird, aber sie steigen. Also müsste es an den Einnahmen liegen. Was macht dann die Einnahmen aus? Die hängen ja an den Löhnen, an den Bruttolöhnen. Und da wäre es wahrscheinlich eulenartig getragen, wenn ich Ihnen sagen würde, die sind in letzter Zeit nicht so sehr gestiegen. Im Gegenteil, das spüren Sie alle am eigenen Leib. Ja. Man erfährt Reallohnverluste von Jahr zu Jahr, seit einigen Jahren. Und der Verteilungsspielraum, der ursprünglich mal innerhalb der europäischen Gewerkschaften ausgemacht war, dass man Lohnerhöhungen immer so hoch versucht zu erkämpfen, wie die Produktivität wächst, plus die Inflation, also der Inflationsausgleich plus die Produktivität, ist in Deutschland bei weitem nicht erreicht worden. Aber über die Schwäche der Gewerkschaften und der Arbeiterschaft insgesamt diskutiert. Im Gegenteil, ganz weit dahinter zurückgeblieben ist und dabei in manchen Jahren unterhalb der Inflation geblieben und also wirklich real gelöst. Diese Kurve zeigt jetzt etwas, was man die Lohnquote nennt. Was ist die Lohnquote zwischen 1991 und 2005? Das ist jetzt eine Folie von Verdi. Die Lohnquote ist der Anteil am Volkseinkommen, der über Löhne Gelder erwirtschaftet wird. Der andere Teil am Volkseinkommen sind Kapitalerträge und solche Geschichten. Wenn Sie sich das angucken, sehen Sie, wie das steil nach unten geht. Also wenn die Lohnquote so nach unten geht, was heißt das? Das heißt erstens, die Löhne sind nicht sehr stark gewachsen oder gar gesunken. Und zweitens drückt das natürlich auch ein Stück weit die Arbeitslosigkeit aus. Da gibt es jetzt schlaue Leute, die sagen, wenn die Lohnquote in Zürich heute so wäre wie 1980, gäbe es überhaupt keine ökonomische Rentenversicherung und nicht mehr Bankenversicherung. Also wenn einfach die Löhne mitgewachsen wären mit dem Bruttoinlandsprodukt, mit dem Reichtum dieser Gesellschaft, das hätte noch nicht Umverteilung bedeutet von oben nach unten, sondern das hätte erstmal nur gleiches Wachstum bedeutet von Löhne und Bruttoinlandsprodukt. Da bräuchte man für finanzielle Probleme an der Stelle gar nicht. Aber so ist es nicht. Und damit haben wir einen Grund, der eher auf der Einnahmeseite zu ist als auf der Ausgabenseite. Das ist sowas wie Beitragssatzscheitern. Man kann sich das auch nochmal so angucken. Das zeigt jetzt die obere Kurve, die Arbeitskosten je Stunde, die Bruttolöhne je Stunde und die Nettolöhne. Und man sieht das zwischen 1991 und 2006, ist nahezu keine Bewegung da. Es ist ungefähr gleich. Man könnte also sich einen Spaß machen und die Benzinpreise mal daneben halten, oder alle möglichen anderen Lebensmittelpreise oder auch Preise für Gesundheitsleistungen, die man inzwischen auch bezahlen muss. Und dann würde man sehen, dass die Kurve, also dass eine Kurve gerade ist und die anderen steil nach oben gehen. Und das ist das, was wir als Kaufkraftverlust nennen. Aber wir, nicht die Unternehmen. Ja, man könnte sich einen anderen Spaß machen und Profite daneben halten, würde ich sehen, wie die nach oben gegangen sind. Auch bei den Lohnstückkosten, das sind ja eigentlich die, die die Unternehmen interessieren müssen. Nicht die Lohnkosten, sondern die Lohnstückkosten. Ja, also Sie müssen ja wissen, wenn Sie Ihre Waren auf dem Weltmarkt verkaufen, was kostet mich das pro Stück pro Open, wenn ich baue. Ja, da können die Löhne hoch sein, wenn die Produktivität entsprechend hoch ist, ist das ein anderes Verhältnis. Die sind in Deutschland rückläufig gewesen in 2004 und in den anderen Jahren zwischen 1999 und 2005 extrem gering im Vergleich zum Durchschnitt der EU. Also diese ganze Jammerei der Unternehmen, dass das so ein schlechter Standort ist, dass man zu viele Kosten, zu hohe Kosten, ist sogar empirisch aus so einer Ebene nicht haltbar. Ich will jetzt nicht heißen, dass vielleicht ein Handwerker, der hier in Wuppertal einen Angestellten finanziert ist, vielleicht tatsächlich zu kämpfen hat mit den Sozialversicherungsbeiträgen und dass das alles knapp ist, das will ich damit nicht bestreiten. Aber das ist nicht der, der bei Anne Will in der Talkshow sitzt und Maulwurfpreis, sage ich jetzt mal, und darüber klagt, dass das Deutschland ein schlechter Standort ist. Das sind ganz andere Leute. Auch was die Steuern der Unternehmen angeht, kann man sagen, zwischen 2000 und 2008, man könnte die Kurve weiter nach hinten verschieben, also in den 80ern bis heute, dann würde das noch drastischer aussehen. Die Steuern für Unternehmen sind sehr weit gesenkt worden. Die sind im europäischen, aber auch im weltweiten Vergleich sehr niedrig. Auch entgegen allen Klagen der Unternehmer ist die Steuerbelastung in Deutschland sogar unterhalb des OECD-Durchschnitts. Und gerade die sozialdemokratische Grünregierung hat da auch nochmal einen kräftigen Schritt gemacht in Richtung Unternehmensgewinnklasse. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass der Anteil der Steuereinnahmen im Staat sehr weit zurückgegangen ist. Das ist aber auch kein Naturwunder oder irgendetwas, was man nicht aufhalten kann, sondern es ist bewusster und politischer Wille gewesen, dass die Steuereinnahmen des Staates zurückgehen. Wenn die sich heute hinstellen, auf kommunaler, auf Länder- oder auf Bundesebene und sagen, die Kassen sind leer, wir können den Krankenhausangestellten nicht mehr bezahlen, weil wir das Budget gedeckelt haben, weil die öffentlichen Kassen leer sind, muss man ihnen zurück sagen, das ist so gewollt. Ihr habt das bewusst herbeigeführt, das ist keine Naturnotwendigkeit gewesen, sondern ihr habt die Steuern dermaßen gesenkt, dass der Staat sehr entsprechend leer ist. Erinnert auch daran, dass man das auch verändern könnte. Ob das die Probleme insgesamt löst, wäre nochmal eine andere Frage. Aber man muss das einfach im Kopf haben. Das ist ein bewusster politischer Akt gewesen. Und die meisten Steuerzahler inzwischen haben sowieso die unabhängig beschäftigt. Jetzt jenseits von diesen Mehrwertsteuern und sowas ist die Lohnsteuer einer der größten Töpfe in diesem Steuertopf. Das heißt, wir lohnabhängig beschäftigt zahlen eigentlich unseren Sozialstaat zum großen Teil selbst. dann stellen die sich hin und wollen mit uns noch kleiner schrumpfen, weil sie argumentieren, dass sie es nicht finanzieren können. Wir finanzieren das eigentlich selbst. Wenn man sich das jetzt insgesamt anguckt, dann hat das dazu geführt, dass eine Kostenverlagerung stattgefunden hat von, wenn man Gesundheitskosten mal insgesamt nimmt, dann kann man ja sagen, wo kommt dann das Geld her? Erstmal in diesen großen Topf. Es gibt drei große Gruppen, die man unterscheiden kann. Das ist einmal die öffentlichen Haushalte, es sind die Arbeitgeber und das sind die Arbeitnehmer bzw. die Privathaushalte. Wenn man diese Unterscheidung macht und sagt, da kommt das Geld her, was in den Topf geht für Gesundheitsausgaben, dann wird es wieder verteilt. Dann aber feststellen, dass sich in den letzten 10 Jahren das deutlich verschoben hat zum Ungunsten der Arbeitnehmer und privaten Haushalte. Also im Jahr 1995 waren noch 18% aller Kosten aus den öffentlichen Haushalten, 40% von den Arbeitgebern und 41% von den Arbeitnehmern und privaten Haushalten. Im Jahr 2004 ist es so, dass die Ausgaben der öffentlichen Hand zurückgegangen sind auf 16,9%. Also die Zahlen zum Beispiel notwendige Investitionen in den Krankenhäusern einfach nicht mehr. Das wird ein Investitionsstau genannt, der inzwischen glaube ich bei 50 Millionen ist. Die öffentliche Hand einfach eigentlich eine Verpflichtung nicht mehr nachgeht, die Investitionen, die nötig sind, im Krankenhaus zu tun. Die Arbeitgeber zahlen nur 36% von diesem ganzen Topf und die Arbeitnehmer im privaten Haushalt inzwischen 47,1%. Also auch aus dieser Perspektive zeigt sich, dass die Kosten für das Gesundheitswesen, von denen ich vorhin gesagt habe, die sind gar nicht dramatisch gestiegen, die sind nur so gestiegen wie das Bruttoinlandsprodukt, aber wer es zahlt, hat sich verschoben. Und zwar immer weiter in Richtung auf Arbeitnehmer über ihre Beiträge, aber eben auch private Haushalte, dass man das alle Zuzahlungen sie machen, wenn sie in die Apotheken gehen, wenn sie Heilmittel brauchen, wenn sie die Praxisgebühren zahlen, wenn sie das Taxi selber zahlen müssen, wenn sie die Brille selbst zahlen müssen. Alles das geht da mit rein und hat dazu geführt, zu dieser Verschiebung. Jetzt kommt der Herr Hoppe, ich habe es vorhin schon gesagt. Herr Hoppe hat sich, ich war am Dienstag, nicht das Glück, mal auf so einen Ärztetag zu gehen. Ich durfte mir das mal live anschauen, da im Rahmen von meinem Job konnte ich da ein bisschen schnuppern. Und er stellt sich dann also hin und sagt, das ist jetzt ein Zitat aus der Zeitung Die Welt. Es ist inzwischen so, dass wegen der strikten Ausgabenbegrenzung nicht mehr alles für alle bezahlbar ist. Das heißt, eine Form von Rationierung medizinischer Leistungen ist unumgänglich, sagt der Präsident der Bundesärztekammer. Vor welchem Hintergrund? Die Ausgaben für Gesundheit, ich habe vorhin gesagt, sind ungefähr 240 Milliarden. Und ich habe gezeigt, dass die ungefähr bei 10%, zwischen 10% und 11% des Bruttoinlandsprodukts liegen. Das ist jetzt ein internationaler Vergleich. Da steht an erster Stelle die USA mit 15%, inzwischen sind es schon 16% des Bruttoinlandsprodukts, die ausgeben für Gesundheit. An zweiter Stelle die Schweiz und schon an dritter Stelle Deutschland. Dann kommt Kanada, Frankreich, Italien, Großbritannien mit 7,7%. Großbritannien hat ein staatliches Gesundheitswesen. Also das heißt, Deutschland steht an dritter Stelle international mit den dritthöchsten Ausgaben für Gesundheit pro Kopf auf der ganzen Welt. An dritter Stelle. Und dann setzt sich der Präsident der Ärztekammer hin und sagt, das ist zu wenig, wir müssen mal zulegen. Könnten wir ja erstmal sagen, wenn man sich die USA anguckt, die zahlen 15%. Aber vielleicht haben Sie diesen Film gesehen, Sico, von der Michael Moore, wenn Sie im Bereich Gesundheitswesen, dort sind 35% der Bevölkerung überhaupt nicht versichert. Dort sterben jedes Jahr 18.000 Leute, also medizinisch nicht versorgt worden. Dort sind nochmal so viele Menschen faktisch unterversichert. Wenn die mal wirklich eine schlimmere Krankheit bekommen, müssen die Hausmittel verkaufen, die Kosten für ihre medizinische Versorgung zu bezahlen. Das ist das Land, das die höchsten Gesundheitsausgaben pro Kopf hat. Also irgendwas läuft da anscheinend völlig schief. Dennoch denke ich schon, dass wir diese Zahlen im Kopf haben und dass die drittgrößten Ausgaben sind weltweit. Dann müsste man doch erstmal annehmen, das müsste doch eigentlich genug Geld sein, um so eine Bevölkerung irgendwie sinnvoll medizinisch zu versorgen. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, dass das nicht möglich ist. Wenn man sich die Ausgaben genauer anschaut, ist der größte Balken der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung klar, das Krankenhaus. Dafür ist es das Geld ausgegeben. Der zweitgrößte Balken hier, also der zweitgrößte Ausgabenposten, sind aber schon die Arzneimittel. Und erst der drittgrößte Ausgabenposten sind die niedergelassenen Ärzte. Und jetzt wissen Sie auch, woher der Wind des Ärztetages geht. An diesem Punkt ist er nicht. Da sagen die, das ist zu wenig für uns. Das war bis 2004 anders. Bis 2004 war der zweitgrößte Topf immer der für die Ärzte. Und inzwischen hat sich das ein bisschen verkehrt. Es wird mehr ausgegeben für Arzneimittel als für die niedergelassenen Ärzte. Dann kommen die und sagen, es ist nicht genug Geld da. Muss rationiert werden. Die kommen nicht auf die Idee zu sagen, vielleicht muss man die Struktur geben, die was ändern. Vielleicht muss man denken. Auf die Idee kommen die Ärzte inzwischen auch. Der Pharmaindustrie mal auf die Finger klopfen. Einmal der zweitgrößte Kosten ist tatsächlich eher für Arzneimittel. Vielleicht haben Sie gestern Abend die Anstalt gesehen. Da hat der eine Kabarettist einen sehr schönen Ausflug gemacht in die Welt der Pharmavertreter und hat dann nochmal Geschichten erzählt aus der Pharmaindustrie. Also in Deutschland ist eben für die Pharmaindustrie in dieser Weise ein Paradies, wo man wirklich Geschäfte ohne Ende macht. Und die verstehen es auch Jahr für Jahr erneut, der Regierungskoalition, für die Regierungskoalition erneut, ihre Politik durchzusetzen. Ausgaben für Arzneimittel steigen permanent. Es gibt immer mal so einen Einknick, wenn sie sich die Politik wieder irgendwas überlegt hat. Das haben sie aber ein Jahr später wieder über irgendwelche Kniffe ausgeglichen. Und permanent steigen die Ausgaben hier für Arzneimittel. Wo es viele Kritiker gibt, die sagen, man könnte der Herr Gläske zum Beispiel aus Bremen rechnen, dem er vor, wenn man ordentlich verordnen würde. Wenn man all diese Präparate nicht verordnen würde, die als Scheininnovationen auf den Markt gebracht werden, da könnte man bis zu 4 Milliarden Euro sparen. Was sind Scheininnovationen, was macht die Pharmaindustrie? Wir haben den Blutdrucksenker auf dem Markt. Der ist patentgeschützt 10 Jahre lang. Solange es patentgeschützt ist, können Sie Preise nehmen, wie Sie möchten. Kurz bevor der Patentschutz ausläuft, wird dieses Medikament irgendein Wirkstoff, irgendetwas wird da eine Nuance verändert. Dann wird gesagt, das ist ein neues Präparat, eine Innovation. Magenfreundlich und Spitzenschatz. Und in der Regel wird das dann auch durchgewinkt, in Deutschland zumindest. Dann heißt es, sie haben ein neues Medikament. Das Bessere, dann machen sie entsprechend das Marketing in Krankenhäusern und bei den Ärzten, dass die dann auch verordnen. Und dann kommt die Generika-Industrie, also die das wenig nachahmt, nicht das alte Präparat nachahmen, sondern sie wird dann das neue Präparat verordnet mit dem entsprechenden Preis. Das ist also eine Variante der Pharmaindustrie, um permanent Geschäfte zu machen. Und der Spann hat das gestern, das hat er auch richtig gesagt, von, ich weiß nicht, 300 Innovationen in Anführungsstrichen, die in den letzten Jahren auf den Markt kamen, waren genau 7 tatsächliche Innovationen. 7. Der Rest sind diese Scheininnovationen, die aus keinem anderen Grund auf den Markt kommen, als aus ökonomischen Gründen. Und diese Patentgeschichte zu umgehen und zu vermeiden, dass die Generika-Industrie das billig macht. Die Pharmaindustrie hat bis heute verhindert, dass es eine Positivliste gibt, wie in anderen Ländern. In Österreich gibt es eine Positivliste, die kommen mit 8 bis 9.000 Medikamenten aus, während es in Deutschland 10.000 gibt. Und das ausreicht. Aus diesem Grund, dass das inzwischen aber das Budget der Ärzte auch ankratzt. Die Ärzte und die Pharmaindustrie waren früher immer sehr eng liiert und haben nicht gegeneinander gearbeitet. Gibt es inzwischen allerdings da große Zerwürfnisse zwischen den Ärzten und der Pharmaindustrie. Und viele Ärztekammern, die hessische unter anderem, aber auch die bayerische, also verschiedene Ärztekammern, Kassenärztliche Vereinigung, gehen inzwischen dazu über, Listen zu machen von Medikamenten, die in ihrem Bereich nicht mehr verordnet werden dürfen. Da stehen dann solche Scheininnovationen drauf. Und die sagen einfach, wir verpflichten unsere Ärzten, diese Medikamente zu verordnen, die sollen die alten verordnen, die sind genauso gut, die sind empirisch getestet und dadurch können wir eine Menge Geld sparen. Die Pharmaindustrie läuft stur dagegen. Der Vorsitzende der Bayerischen Arztärztlichen Vereinigung, Herr Mute, sagt, keine Pharmavertreter mehr in Arztpraxen, gehört alles verboten. Die hessische KV macht ganz Ähnliches, macht eine ganz ähnliche Kampagne. Also da sind im Moment die Fronten so aufgebrochen. Das liegt aber nicht daran, dass die Ärzte eingesehen hätten, dass man vielleicht in Deutschland übertherapiert wird. Arzneimittel, was der Fall ist. Hier wird sich viel, viel mehr Medikamente geschluckt als in Holland oder in Norwegen. Wie hier generell viel mehr Leistungen in Anspruch genommen werden, die von den Ärzten verordnet werden, als in anderen Ländern vergleichbar. Zweieinhalb Mal so viele Röntgenuntersuchungen. Ich weiß nicht, wie viele Herzkatheteruntersuchungen. Also auch bei den Arzneimitteln ist das entsprechend so. Und da gibt es eben inzwischen Bewegungen im ganzen Spiel. Aber das fängt meines Erachtens ausschließlich daran, dass es um das Geld geht. Der Topf wird nicht so viel größer und sie versuchen sich irgendwie wieder was von diesem Kuchen herzuschaffen. Kuchen ist ein Stichwort, das wird manchmal auch so dargestellt, so eine Torte, da sieht man auch, der größte Brocken rechts, 34% der Ausgaben sind für Krankenhausbehandlung, 18% für Arzneimittel, das ist das Rote. 15% für die ärztliche Behandlung sind die niedergelassenen Ärzte. Also darum geht hier im Moment der Streit. Worum weniger gestritten wird, ist meines Erachtens die eigentlichen Strukturprobleme dieses Systems. Die liegen zunächst mal, finde ich, im Verhältnis von sozialer Ungleichheit und Gesundheit, weil die beste medizinische Versorgung ist immer nur zum Bruchteil tatsächlich für die Gesundheit der Bevölkerung verantwortlich. Viel wichtiger sind die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen. Die spielen natürlich eine viel größere Rolle als die medizinische Versorgung. Den Gesundheitsstatus, die Morbidität, also die Krankheitsrate und die Mortalität, die Sterblichkeitsrate, die sich anschaut, dann spielen sowas wie Arbeitsverhältnisse eine viel, viel größere Rolle als die medizinische Versorgung. Es ist nicht den Anspruch schmälern, dass man natürlich Zugänge für alle fordern muss. Manchmal sind ja so Menschen, die so im Gesundheitswesen beschäftigt sind, auch so fixiert auf das, was sie da tun, dass sie glauben, es liegt nur an ihnen. So ist es ja nicht. Ich will es nochmal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn man Abitur hat, er kann von vornherein davon ausgehen, dass er statistisch gesehen 2,5 Jahre länger lebt, als kann man ohne Abitur. Weil es immer noch so zu sein scheint, es ändert sich zwar im Moment, dass wenn man Abitur hat, man einen besseren Beruf bekommt, einen höheren sozialen Status hat und entsprechend gesünder ist. Weil es nämlich nach wie vor so ist, dass man die Gesundheit der Menschen auf der Kurve abtragen kann, 1:1 zu ihren Einkommens- und Lebensverhältnissen. So eine schöne Studie aus England, wo jemand das mal an der Londoner Stadtverwaltung gezeigt hat. Also da arbeiten vom Hausmeister, einfachen Hilfsarbeiter bis hin zum der Finanzdirektor, der das dann in England hat, heißt, alle Schichten und alle möglichen Berufe. Und er hat sich einfach mal angeguckt, wie krank sind die Leute, wann sterben sie, über Zeitraum von ein paar Jahrzehnten, und hat das abgetragen an dem, was haben sie für einen Beruf gehabt. Also die Kurve zum Deckungsbereich, je schlechter der Job ist, je schlechter die sozialen Verhältnisse, umso früher stirbt man, umso kranker ist man vorher. Ist es, und das ist ein Strukturproblem, an dem das Gesundheitswesen zumindest zum Teil auch mit was machen könnte. Also guckt, wie so ein Gesundheitswesen ausgerichtet ist, dann ist es in Deutschland zum großen Teil kurativ, so sagen dann die Experten, also immer darauf ausgerichtet, es muss jemand krank werden, der geht dann zum Arzt, und dann wird er kuriert. Sorgt. Es ist nicht präventiv ausgerichtet, von der ganzen Struktur her nicht. Ja, dass man vielleicht sich darum kümmert, zu gucken, dass man, bevor die Leute krank werden, was macht. Und da sage ich gleich, da ist nicht damit getan, dass man sich darum kümmert, ob die Menschen rauchen oder nicht. Man sollte sich vielleicht fragen, warum rauchen sie Drogen? Warum halten sie ihr Leben sonst nicht aus? Oder warum müssen Sie eine Zigarettenpause machen, damit Sie den Arbeitsstress überhaupt noch aushalten? Das scheinen mir die sinnvolleren Fragen als diese Präventionsdebatte immer nur darauf abzuziehen, raucht er oder raucht er nicht. Das ist das Prinzip. Das zweite Strukturproblem, das müsste eigentlich schon deutlich geworden sein, ist die Dominanz der Leistungsanbieter. Pharmaindustrie, die Krankenversicherungen, die niedergelassenen Ärzte, die Krankenhausgesellschaften, die da alle ihr Süppchen kochen können und die man wirklich nur ganz vorsichtig angreift. Ein Problem von Über- und Fehlversorgung. Es gibt in Deutschland zugleich Überversorgung, maßlos viele Katheter oder so, Arzneimittel und so weiter. Und es gibt zugleich aber auch so etwas wie Unterversorgung in bestimmten Gebieten, aber auch bei bestimmten Verfahren, wir wissen das alle, wie lange man warten muss, bis man den Arzttermin bekommen muss. Das geht beides einher. Man kann nicht sagen, es gibt nur das eine, es gibt aber auch nicht nur das andere. Und das liegt daran, dass es nicht richtig durchorganisiert ist, nach sinnvollen gesundheitspolitischen Kriterien, sondern nach anderen. Und ein großes Problem ist natürlich das Nebeneinander von privater und auch gesetzlicher Krankenversicherung. Es gibt es nicht viel, nicht oft auf der Welt, sondern nebeneinander. Und es sind immerhin 10% der Bevölkerung, die in der privaten Krankenversicherung versichert sind und sich damit ausschließen, ausgliedern aus dem Solidarsystem der gesetzlichen Krankenversicherung. Das könnte man eigentlich ganz einfach ändern. Mit einer wirklichen Bürgerversicherung, da gibt es eben auch genügend Interessen, die damit entsprechen. Ein Punkt, auf den ich meine, dass man immer hinweisen muss, ist, es wird jetzt oft geredet, dass das Problem ist, dass es Privatisierung gibt im Gesundheitswesen. Das ist sicher ein Problem. Da wird aber dann oft so getan, als ob es schon vorher private Interessen gegeben hätte im deutschen Gesundheitswesen. Also als ob jetzt erst die ökonomischen Interessen eine Rolle spielen und das vorher irgendwie anders gewesen. Und dagegen muss man mindestens drei Argumente bringen. Das eine ist, es gibt eben eine private Krankenversicherung. Also es gab schon immer kapitalistische Konzerne, die im Gesundheitswesen eine wichtige Rolle gespielt haben und auch ihr Geschäft und ihre Profite gemacht haben. Und es gibt natürlich den medizinisch-technischen Komplex, die Pharmaindustrie, die Geräteindustrie, die auch nicht wohlfahrtsstaatlich irgendwie organisiert ist, sondern nach beinharten kapitalistischen Regeln sind das Unternehmen auch dort Profite anhalten und in privater Hand sind natürlich. Und als drittes gibt es natürlich die niedergelassenen Ärzte, die auch Kleinkapitalisten sind. Die sagen jetzt zwar, dass man jetzt Angst hat vor Ökonomisierung von Kapital, aber sie geben nicht zu, dass sie selbst eben auch Kleinunternehmen sind. Das ist was anderes als die Röntgenkliniken genommen, aber es ist auch nicht ganz frei von eigenen betriebswirtschaftlichen Interessen. Das wird im Moment so ein bisschen unterbelichtet, wenn die von sich selbst reden. Es ist nicht so, dass es in diesem medizinischen Geschehen immer so gewesen wäre, dass die Ärzte sich nur um das Wohl des Patienten gekümmert hätten. Die haben sich zum großen Teil auch um ihr betriebswirtschaftliches Wohl gekümmert und das ist ihnen politisch auch ganz gut gelungen. Dennoch ist es schon so, dass wir im Moment in der Umbruchphase leben und dass dieser ehemals noch immer noch geschützte Bereich, auch wenn es diese privaten Interessen gab, jetzt langsam vom Kapital entdeckt wird, so richtig entdeckt wird. Das Bildungswesen und das Gesundheitswesen. Wenn man die Zeitung liest, wie das Handelsblatt oder die Financial Times, dann kann man feststellen, dass so vor 2-3 Jahren die Debatte dort gekippt ist. Wo früher da auch immer was von Kostenexplosion und sowas erzählt wurde, steht da jetzt Kostenexplosion, toll. Weil die diskutieren das jetzt, okay, Kostenexplosion, wenn da viel Geld in dieses Gesundheitswesen fließt, dann kann man da auch große Geschäfte machen. Und wenn die Politik jetzt noch dafür sorgt, dass dieses Geld zum großen Teil sowieso von den Arbeitnehmern kommt, oder den Privatmenschen, den Individuen, den Haushalten, dann können wir uns ja nur freuen über eine Kostenexplosion, weil das heißt, da ist dann viel Geld in dem Topf. Und die Röntgenklinik und Asklepios und Pfizer, Bayer und Siemens und IBM und ich weiß nicht mehr, eben auch große Geschäfte. Das ist was, was nicht nur in Deutschland passiert, sondern weltweit. Sowohl der Gesundheitssektor als auch der Bildungssektor werden als sozusagen die ökonomischen Bereiche angesehen, die den Wachstumsmotor Motoren sein, die das Kapital aus der Krise rausholen. Es geht immerhin um 140 Milliarden Euro in Deutschland pro Jahr und es geht um 4 Millionen Beschäftigte, also den größten Beschäftigtensektor überhaupt, wenn man sich so die Branche anguckt. Heute ist Privatisierung meines Erachtens das Wichtigste an der Privatisierungsdiskussion, ist das, was öffentlich gar nicht so diskutiert wird, nämlich die Privatisierung des Gesundheits- oder des Krankheitsrisikos selbst. Es wird immer mehr individualisiert. Die Rede von Eigenverantwortung heißt nichts anderes als Selbstbezahlung. Ganz viel in der Diskussion geht in so eine Richtung, dass immer nur das Individuum selber, entweder ist es selbst schon oder Selbstbezahlung. Und das Kollektiv, die Gesellschaft oder sowas wird immer weiter rauskommen. Das ist einmal mit der Privatisierung. Das zweite ist natürlich die Krankenhäuser, die privatisiert werden zunehmend. Dann gibt es mehr private Leistungen für gesetzlich Versicherte. Also es gibt so einen schönen Spruch, den manche sagen, wenn man zum Augenarzt geht, besser den Geldbeutel zu Hause lassen, weil man sonst mit Hygieneleistungen, individuellen Zugangsleistungen belegt wird. Also das heißt, innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung, obwohl man ursprünglich mal davon ausging, dass man da eine Sachleistung bekommt und die dann auch umsonst, das war ja mal die Idee, innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es zunehmend mehr Leistungen, die dann bezahlt werden müssen. Das ist übrigens der Hintergrund von der Rede von dem Hoppe nebenbei. Der Hoppe sagt, es muss in Zukunft Rationierung geben, der Leistungskatalog muss abgebaut werden, weil man das nicht mehr bezahlen kann. Dann heißt es ja sofort im Umkehrschluss, die Leistungen brauchen die Leute ja aber trotzdem, also können wir die dann privat abgestellt. Das ist auch nochmal ein Hintergrund für diese Rede von der notwendigen Rationierung. Eine andere Ebene, die geht vielleicht so in der Öffentlichkeit ein bisschen runter, ist die, dass im ambulanten Sektor sich was tut. Dort werden medizinische Versorgungszentren gegründet. Auch da findet sowas wie eine Ökonomisierung oder eine Privatisierung, weiß ich noch nicht genau, wie man es nennen will, statt, dass zum Beispiel die Röntgenklinik oder Asklepios medizinische Versorgungszentren gründen kann und dann die Aufgabe der niedergelassenen Ärzteschaft übernimmt. Hat aber auch, bietet auch die Möglichkeit, dass man das erste Mal in Deutschland als niedergelassener Arzt in einem Angestelltenverhältnis arbeiten kann, mit mehreren Kollegen zusammen. Bietet also auch die Chance, sinnvoll medizinische Sachen zu machen. Das muss nicht unbedingt die Röntgenklinik sein. Aber da bewegt sich was im Sinne von der Ökonomisierung. Wenn man jetzt zu den Reformen kommt, dann kann man die von 2003, also diese rote-grüne Reform, knapp zusammenfassen. Das war die größte Verschiebung der Kosten auf die Versicherten und vor allem auf die Patienten seit Bestehen der Bundesrepublik. So haben sie es zusammengefasst. So etwas gab es nie vorher. Es gab vorher schon sehr viele Reformen, die immer dazu geführt haben, dass die Versicherten stärker belastet werden. Aber was die rote-grüne Reform aber einzigartig in dieser Hinsicht. Zu diesen Praxisgebühren, zu diesen Zuzahlungen haben sich erhöht, sowohl zu den Arzneimitteln als auch zum Krankenhaus und Heilmitteln und so weiter. Ja, die paritätische Finanzierung ist abgeschafft worden. Also es ist nicht mehr so, dass der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer gleichen Prozentsatz bezahlen, sondern die Arbeitnehmer zahlen von vornherein 0,9% Punkte mehr. Das sind Elemente der privaten Krankenversicherung, die gesetzlich eingeführt worden. Und es gab eine minimale Strukturveränderung. Die jetzige Gesundheitsreform sieht ein bisschen anders aus. Kann man gleich sagen, es gibt keine Zuzahlung erstmal dieser Gesundheitsreform. Es gibt so indirekte Mechanismen, aber es gibt nicht direkt irgendwie mehr Zuzahlung. Das Wichtigste ist das, was im Moment ja wieder im Gespräch ist, der Gesundheitsfonds. Das bedeutet, in Zukunft wird es so sein, dass alle Krankenkassen einen gesetzlich festgesetzten Beitrag haben werden. Das wird jetzt im Herbst festgelegt, wie gut der sein wird. Dann fließt all dieses Geld in einen Topf und von dort wird es dann wieder an die einzelnen Krankenkassen verteilt. Und zwar pro Kopf. Und nicht nur pro Kopf, sondern, also pro Kopf die gleiche Summe, sondern nach einem morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich. Ein Wortmonstrum, aber was steckt dahinter? Es gab jetzt schon einen Risikostrukturausgleich, das heißt, Kassen, die viele Familien hatten, also viele Mitversicherte, die nicht selbst was einbezahlt haben, die viele Rentner hatten und so weiter, die haben von den Kassen bessere Risiken versichert haben, also viele Verdiener, viele freiwillige Versicherte, die mussten denen einen Ausgleich zahlen, damit so ein bisschen eine Gerechtigkeit unter diesen Kassen herrscht, weil sonst die AOK hier in Mecklenburg-Vorpommern oder auch in Teilen des Ruhrgebiets zum Beispiel extrem hohe Beiträge hätte nehmen müssen, während in München am Starnberger See in der Betriebskrankenkasse und die Leute sind da privat versichert. Also um hier einen Ausgleich zu schaffen, gab es einen Risikostrukturausgleich. Jetzt gibt es einen, den Experten schon lange gefordert haben, der ist morbiditätsorientiert. Das heißt, der ist an den Krankheiten der Leute orientiert, die Versicherung versichert. Da gab es natürlich einen Streit, wie immer unter den Parteien. Die einen haben gesagt, es müssen 80 Krankheiten sein, die SPD, ne? Die CDU hat gesagt, es würde 30 sein, hat sich auf 50 oder 60 geeinigt. Ist auch vor kurzem jetzt geschehen. Da sind dann solche Sachen, Diabetes drin, Dialysebau und solche Krankheiten. Also 50 oder 60 verschiedene Krankheiten sind da jetzt drin. Und dann heißt es, die Versicherungen, die eben viele chronisch Kranke haben, bekommen dann eben orientiert an den Krankheitsstatus ihrer Versicherung mehr Geld und die anderen entsprechend weniger. Dann gibt es die Steuerfinanzierung der Kinder, also in diesen Topf fließt zusätzlich jetzt auch noch Geld vom Staat ein. Das sind 4 Millionen ab dem nächsten Jahr und das soll sich langsam erhöhen bis auf 1 Million. Im Jahr bis auf 14. Ein weiterer Punkt ist, ein heikler Punkt ist, Kostendeckung wird ab 2010 nur 95% getragen. Was heißt das? Wenn die sich jetzt überlegen, den Beitragssatz festzusetzen, ja, staatlichen, einheitlichen Beitragssatz für alle Krankenkassen in ganz Deutschland, dann müssen sie sich ja überlegen, wir haben höchstwahrscheinlich die und die Ausgaben, wir haben so und so ein Spektrum an Löhnen oder Gehältern, und dann müssen sie ausrechnen, wie hoch ist der Beitragssatz, damit wir unsere Ausgaben abdecken können. Ab dem Jahr 2010 werden sie dann sagen, wir decken damit nur noch 95% ab von dem, was wir brauchen. Also es wird eine Lücke von 5% geben, so ist es im Moment geplant. Und diese Lücke soll geschlossen werden, dadurch, dass die Krankenkassen besser wirtschaften. Oder irgendwas effektiver gemacht wird oder was auch immer. Wenn die nicht geschlossen werden kann von den einzelnen Kassen oder den Leistungserbringern, dann kann die Kasse einen Zusatzbeitrag nehmen. Und der ist dann eine Kopfpauschale. Also der wird dann pro Versicherten gleiche Summe sein. 5 Euro, 6 Euro, irgendwie sowas im Monat. Es darf höchstens, also bis zu 8 Euro darf dieser Beitrag sein im Monat, ohne dass geprüft wird, wie hoch das Einkommen des Versicherten ist. Wenn Sie 10 Euro nehmen wollen, muss geprüft werden, ob das nicht mehr als 1% des Einkommens ist. Das ist also alles ein bisschen kompliziert und es wird dann so laufen, dass der Versicherte sich dann mit einem mehrseitigen Antragsformular, nehme ich mal an, darum kümmern muss, dass er nur 1% seines Einkommens bezahlt. Also das heißt, zu dem Beitrag, die Krankenversicherung, den 15%, also die Hälfte davon, dann sagen wir mal 7,5, plus 0,9%, die wir sowieso als Versicherte mehr zahlen, kann eventuell nochmal 1% dazukommen. Bei der Lohnentwicklung, die wir vorhin sehen. Die Befürchtung von vielen kritischen und linken Wissenschaftlern ist, dass das die Stellschraube sein wird, dieser Zusatzbeitrag in Zukunft, wenn mehr Geld gebraucht wird. Dass die Beitragssätze höchstwahrscheinlich nicht weiter erhöht werden, weil das ja auch die Arbeitgeber belasten würde, sondern dass man dann irgendwas an diesen Zusatzbeitrag weiterschraubt. Das ist die Befürchtung. Beitragsbemessungsgrenze wird nicht angehoben, die Versicherungspflichtgrenze auch nicht, sondern also immer nur in dem minimalen Sinn, wie das immer gemacht wird. Ich glaube, man muss vor diesem Fonds nicht so viel Angst haben, wie manche Leute tun. Er hat nämlich auch einen Vorteil, der führt zu einer Umverteilung zwischen den armen und den reichen Ländern. Und Sie erinnern sich vielleicht, als diese Idee vorgestellt war, ist Baden-Württemberg und Bayern geschrien, ja, also das kostet uns Millionen oder Milliarden, man hat da wirklich schon Ehen bezahlen, die zwischen 1 und 8000 auseinandergehen. Das weiß im Moment immer noch keiner, was das bedeutet. Aber es bedeutet eben eins, es bedeutet eine, sowas wie der Länderstrukturausgleich, eine Umverteilung zwischen den Reichen und den armen Ländern. Daran wiederum hängen nebenbei, ich muss auch zum Beispiel die Ärzte drauf haben, nebenbei die Einkommen der Ärzte. Also die bayerischen Ärzte verdienen viel mehr als die Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern, weil die Beitragssummen der Kassen da drüber sind. Also die haben dann mehr Gänsefälle. Und das wird sich in Zukunft ändern und ein Stück weit angleichen. Weshalb dann die Ärzte in den südlichen Ländern irgendwie versuchen auszusteigen aus dem IKV-System und sowas. Das ist ihnen aber nicht möglich, so zum Beispiel. Was ändert sich noch? Was ändert sich bestimmt zusammen bei der privaten und der gesetzlichen Versicherung? Die private Versicherung wird jetzt zum Kontrahieren gezwungen. Das heißt, sie muss Leute aufnehmen, die ja schon mal rausgeflogen sind aus der Versicherung. Und sie muss ihnen einen Basistarif anbieten. Das ist ein normaler GKV-Tarif mit normalen GKV-Leistungen. Privatversicherte können jetzt die Versicherung wechseln. Sie können ihre Altersumstellungen mitnehmen. Das war früher nicht der Fall und das können sie jetzt. Das ist aber jetzt wieder ein Stück weit eingeschränkt worden. Wenn jemand dann privat versichert, dann wird es von einer zur anderen Versicherung, dann muss er sich 2 Jahre lang mit dem Basistarif zu finden geben und dann erst dann wieder eine richtige private Versicherung in Anspruch nehmen. Und das macht es dann wieder unattraktiv zu wechseln. Also da hat die private Versicherungswirtschaft irgendwie so lange gedreht in Berlin, bis man jetzt vorgestern oder wann es war beschlossen hat, das jetzt wieder einzuschränken. Weil die private Versicherungen Angst haben mit diesem Basistarif, die regeln ihr ganzes Gefüge durcheinander, die ganze Einnahmen-Ausgabenseite. Und es gab Leute, die vermutet haben, dass das ein Weg ist, zu versuchen, die Privatversicherung auch kaputt zu machen. Mal sehen, ob das gelingt. Umgekehrt werden Momente der privaten Versicherung in die gesetzliche eingeführt. Es soll sowas wie Wahltarifen geben, wo man also auswählen kann, die Risiken versichere ich nicht oder da mache ich selbst, bezahle ich was selbst dazu oder sowas. Es soll Selbstbehalttarif geben, der wie in der privaten Krankenversicherung. Das heißt, du sagst, bis zu 700 Euro im Jahr zahle ich selbst oder so. Also so quasi wie bei der Autoversicherung, ja, wenn man hat einfach Selbstbehalt. Das ist natürlich dann, oder man bekommt eine Rückerstattung. Das heißt, wenn ich das ganze Jahr keine medizinische Leistung in Anspruch genommen habe, dann bekomme ich einen Teil meiner Beiträge zurückerstattet. Könnte man natürlich sagen, das fehlt doch dann den anderen. Da heißt es jetzt im Gesetz, das darf nicht den anderen fehlen, sondern das muss ich selbst tragen. Aber es gibt da noch keine Ausführungsbestimmungen dazu, wie das gehen soll. Also faktisch ist da bei einem weniger Geld. Und faktisch bedeutet das eine zunehmende Ausführung wieder und eine weitere Ausführung der gesetzlichen Krankenversicherung. Es gibt auch ein paar Ausweitung des Leistungskatalogs mit dieser Reform, die Palliativmedizin. Es gibt Mutter-Vater-Kind, für bestimmte Impfungen werden bezahlt, die Geriatrie ist besser finanziert und für betriebliche Prävention soll mehr Geld da sein. Ob die Betriebe das in Anspruch nehmen, ist immer ganz anders. In der Regel tun sie das nicht. Was wieder unterlassen wurde, war das Gleiche, finde ich, wie bei der anderen Reform. Die Dominanz der Leistungsanbieter ist nicht angetastet worden. Es gab keine Erweiterung der versicherungspflichtigen Personenkreise und es gab keine Einbindung der PKV in den Solidarausgleich. Sie erinnern sich vielleicht an der Diskussion um den Gesundheitsfonds, hat der Karl Lauterbach, der mit der Philippe, der das ja eigentlich mitgestrickt hat, ist aber inzwischen auch ein Gegner davon, weil er sagt, der macht nur Sinn, wenn die private Krankenversicherung damit eingebunden ist. Also wenn die auch da einzahlen, wird es dann unverteilt. Zum Beispiel in den Niederlanden der Fall ist. Das war aber nicht durchsetzbar. Insofern sagt er jetzt auch, naja, mein Gott, das ist jetzt irgendwie ein Konstrukt. Ja. Staat setzt jetzt Beiträge fest, es ist irgendwie auch ein bisschen Bürokratie und so weiter, Umverteilung, aber letztendlich ist das nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist jetzt auch nicht irgendwie die Katastrophe meines Erachtens, sondern es ist erstmal, man kann daraus immer noch auch eine Bürgerversicherung machen. Wenn man erstmal alles Geld in einen Topf sammelt und dann wird es verteilt, muss das noch nicht heißen, dass das problematisch ist. Problematisch ist diese Zusatzbeitragsgeschichte, die ich gerade erwähnt habe. Zum Abschluss wollte ich, hier steht ja inzwischen, die Welt ist keine Ware, Gesundheit ist keine Ware. Das war ja mal der schöne Slogan von der Kampagne, die mal vom Attac ausging. Das sagen inzwischen aber ganz viele, das sagt auch Verdi oder die anderen Gewerkschaften, das sagt natürlich der Verein Demokratie. psychiatrische Ärztin irgendwo hier auch in seinem Flyer. Die meinen das immer auch kritisch. Das sagt aber auch der Jörg Ruppe auf dem Ärztetag. Das sagt auch sowas wie die freie Ärzteschaft. Und viele, viele andere Gruppen, alles andere wollen, also mehr Solidarität. Die wollen das genaue Gegenteil. Die wollen, die sagen, es braucht Rationierung, damit wir über Regelleistungen abrechnen können. Die sagen, es braucht Direktabrechnung, Kostenerstattung, am besten irgendwie Privatisierung des Gesundheitswesens. Auch diejenigen sagen, Gesundheit ist krank. Und die meinen was ganz anderes damit. Die meinen, jetzt kommt das große Kapital und will dann Profit machen und das wird uns kleine Unternehmer irgendwie schlimm. Und dann sagen sie, aber Gesundheit ist doch keine Ware und wir dürfen dieses Vertrauensverhältnis nicht zerstören. Ich glaube, es reicht inzwischen nicht mehr aus, diesen Slogan zu sagen und zu glauben, dann ist auch völlig klar, was für Konsequenzen man damit meint. Das ist es gar nicht mehr. Das ist irgendwie aller Welt-Slogan geworden, leider. Das war ja mal so eine schöne, griffige Parole. Der verbirgt sich aber im Moment alles Mögliche auch an ganz unsolidarischen, ungleichheitsfördernden Organisationen. Insofern muss man, wenn das jemand sagt und schreibt, immer sofort sagen, was heißt das für dich? Für die Gesellschaft, für das Gesundheitswesen. Ja? Was bedeutet das? Meint das, dass du dein Kleinunternehmen retten willst oder was? Oder bedeutet das mehr Solidarität, Bürgerversicherung? Zukunft des Gesundheitswesens, wie sieht sie aus? Ist es sowas wie eine reelle Subsumption unter das Kapital, wie der Marx das sagen wird, oder wird es mehr Solidarität geben? Ich vermute erstmal, es wird eine weitere Verschiebung der Kräfteverhältnisse geben über den Leistungserbringer, Stichwort Pharmaindustrie, Ärzteschaft, Krankenhäuser, das wird sich alles irgendwie neu sortieren. Es wird eine weitere Ökonomisierung und Privatisierung geben, es wird mehr Markt geben. Mehr Markt heißt immer mehr Bürokratie, mehr soziale Ungleichheit. Es gibt aber umgekehrt mehr staatliche Eingriffe. Man denke an die gesetzliche Festlegung der Beitragssätze. Und ob es mehr Solidarität gibt, was durchaus möglich wäre, auch innerhalb kapitalistischer Verhältnisse, dieses Gesundheitswesen mehr zu solidarisieren mit der Bürgerversicherung, mit einer sinnvollen Planung von Geräteeinsatz zum Beispiel, mit einer stärkeren Kontrolle der Arzneimittelindustrie und so weiter. Das ist durchaus alles immanent innerhalb dieser doch so starken kapitalistischen Ökonomie. Das ist eine Frage von Protest und Widerstand dagegen, was sich die Leute noch empfangen lassen. Ich denke, Attac ist eine Organisation, die sich damit bemüht. Andere sind vielleicht die Gewerkschaften, sehr kleine Ärzteverein. Da muss man sehen, wie die Kräfte sich da zukünftig entwickeln. Wenn es da keinen Widerstand gibt, wird es in Richtung auf US-Amerikanisierung des Gesundheitswesens gehen, mit all seinen Schattenseiten.